Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Unter Mikrofon ist Markus Pindur. Unser Gast ist heute Jürgen Hart, Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag und außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist uns live zugeschaltet aus seinem Wahlkreis in Wuppertal. Guten Tag, Herr Hart.
Guten Tag, Herr Pindur.
Unser Thema ist heute das transatlantische Verhältnis, das Verhältnis der USA zu Europa, zu Deutschland im Besonderen und zu den Aussichten über die Präsidentschaftswahl in den USA hinaus. Herr Hart, bevor wir uns der Lage in den USA zuwenden, eine ganz grundsätzliche Frage an Sie. Wie wichtig sind Ihrer Ansicht nach die USA für Deutschland?
Ich glaube, dass der USA der wichtigste Partner außerhalb der Europäischen Union ist für Deutschland, nicht erst seit 1945, sondern auch schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich glaube, dass sich diese Rolle nicht wesentlich verändert hat. Amerika ist ein wesentlicher Garant unserer äußeren Sicherheit, dadurch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika etwa 2/3 der gesamten NATO-Lasten tragen, unter deren Schutzschirm wir uns befinden. Und zum Zweiten ist natürlich Amerika ein extrem wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner. Und ich füge hinzu, auch für den Austausch von Wissenschaft, von Gesellschaft, von Kultur ist Amerika die erste Adresse außerhalb der Europäischen Union. Und von daher ist Amerika nicht zu ersetzen als Partner für Deutschland. Und die transatlantische Partnerschaft ist sozusagen die andere Seite der Medaille, die wir mit der Europäischen Union und der Europäischen Einigung hier auf dem Kontinent selbst betreiben.
Ich möchte im 75. Jubiläumsjahr des deutschen Grundgesetzes zunächst einen kurzen Blick zurückwerfen. Wie wichtig war denn die Rolle der USA dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland dann eine solche Erfolgsgeschichte werden konnte?
Zum einen war das die Bereitschaft der Amerikaner, genau wie der Franzosen und der Briten, also der drei westlichen Siegermächte, zuzulassen, dass Deutschland schnell und selbstbestimmt einen Weg in eine demokratische Neuordnung vornimmt. Wir haben die Hilfestellung hierfür bekommen, aber die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, so wie sie ja ausgearbeitet wurde, also unser Grundgesetz, unterscheidet sich ja wesentlich von den Verfassungen der Amerikaner, der Briten und der Franzosen. Sie ist ein ureigenes deutsches Gebilde, ein deutsches Gewächs, eine deutsche Schöpfung von Frauen, leider nur sehr wenigen Frauen und Männern, klugen Männern nach dem Zweiten Weltkrieg, die alle diese Erfahrung, diese schrecklichen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs im Kopf hatten. Einige sogar aus Konzentrationslagern unmittelbar in die parlamentarischen Funktionen gekommen sind. Und das Zweite, was die Amerikaner geleistet haben, ist natürlich, dass sie massive Wirtschaftshilfe geleistet haben für den Wiederaufbau. Bis zum heutigen Tag profitieren ja im Grunde deutsche Häuslebauer oder diejenigen, die ihre Gebäudesanierung jetzt nach ökologischen Kriterien vornehmen, von zinsgünstigen Krediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und das ist im letzten Ende doch das Geld gewesen, was zustande gekommen ist dadurch, dass die Amerikaner über das European Recovery Program Deutschland Geld geliehen haben und dieses Geld gut verzinst dann zu einer eigenen selbstständigen Entwicklungsbank geworden ist. Also die wirtschaftliche Komponente war sicherlich genauso wichtig wie die politische Komponente. Beides zusammen war der Humus, war der Boden, auf dem dieses deutsche Wirtschafts- und vielleicht auch das deutsche politische Wunder wachsen konnte, bis hin zur Wiedervereinigung 1990, die ja sozusagen der Schlussstein der Nachkriegsentwicklung gewesen ist, mit voller Unterstützung Amerikas. Mehr Unterstützung aus dem Weißen Haus für das Projekt der Wiedervereinigung als zum Beispiel von Downing Street 10, von der damaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher.
Bleiben wir beim Thema Wirtschaft. Kommen wir in die nähere Gegenwart. 40% des gesamten Welthandels gehen über den Atlantik. Aber ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU ist damals tatsächlich an deutschen Befindlichkeiten gescheitert. Und das war noch unter der Kanzlerin Angela Merkel. Hätte die deutsche Bundesregierung damals mehr Führung zeigen müssen?
Ganz klar, ja, wir hätten dieses Handelsabkommen TTIP mit den USA zustande bringen müssen. Ich selbst war damals Transatlantik-Koordinator im Auswärtigen Amt und habe mich deswegen intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Es gab natürlich auch auf amerikanischer Seite noch erhebliche Widerstände und es war noch ein weiter Weg zu einem Abschluss zu kommen. Aber ich glaube, unter der Obama-Administration hätten wir das auch hinkriegen können, wenn wir das gewollt hätten. Es ist eine Veranstaltung der Europäischen Union. Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ist nahezu ausschließlich Angelegenheit der Europäischen Union, wird also von der EU-Kommission vertreten. Aber wenn Deutschland entsprechend Einfluss nimmt und Druck macht in Brüssel, folgen viele andere und dann wäre sowas möglich gewesen. Es war leider so, dass in der entscheidenden Phase, ob man das Projekt nun fortsetzt oder nicht, der damalige Bundeswirtschaftsminister und spätere Außenminister Sigmar Gabriel von der SPD gesagt hat, CETA kann man machen, das war das Handelsabkommen mit Kanada, TTIP nicht. Und damit war im Grunde für diese Legislaturperiode dann der Rahmen vorgegeben, dass mit Kanada ein Handelsabkommen, ein sehr erfolgreiches Handelsabkommen CETA zustande kommt, aber eben dieses TTIP-Handelsabkommen mit den USA nicht. Die Widerstände waren allerdings nicht nur bei der SPD groß, sondern auch bei den Grünen. Vor 10 Jahren haben die Grünen eine gesamte Europawahlkampagne betrieben mit dem Kampf gegen das Handelsabkommen mit den USA. Frau Künast hat damals das Chlorhühnchen als mahnendes Symbol in den Raum gestellt, so nach dem Motto, nach dem Handelsabkommen dürfte Hühnerfleisch auch in der Europäischen Union importiert werden, das mit Chlorwasser gereinigt und gewaschen ist. Ich habe damals schon nicht verstanden, wo das Problem ist, zumal wir zumal an diesem Zeitpunkt in der Europäischen Union ja unseren Salat mit Chlorwasser waschen durften, wenn er in den Handel kam. Aber das war eine riesige Verhetzungskampagne und die Grünen haben sich damit letztlich ein paar Stimmen für die Europawahl gesichert, aber dem transatlantischen Handel einen schweren Schaden zugefügt.
Es zeichnet sich schon seit über einem Jahrzehnt ab in den USA, dass die Deutschen und auch die anderen Europäer nach Ansicht vieler Amerikaner, Republikaner wie Demokraten, zu wenig zur Sicherheit des europäischen Kontinentes selber beitragen. Schon Präsident Obama nannte die Deutschen 2014, also vor genau 10 Jahren, in einem Interview mit der Zeitschrift The Atlantic, Freerider, das ist übersetzt Schnorrer. Und unter Donald Trump wurde das zur offenen Feindseligkeit. Warum haben deutsche Bundesregierungen und das parteiübergreifend jahrelang diese amerikanischen Klagen ignoriert?
Ich glaube, ignorieren ist der falsche Ausdruck, wenn Sie betrachten, wie sich die Verteidigungsausgaben in Deutschland, insbesondere das, was unter dieser NATO-Definition 2% des Bruttoinlandsprodukts angerechnet wird, wie sich das entwickelt hat, im Übrigen unter den beiden Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir hatten jährlich Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich und sind von Anfang 30 Milliarden Ausgaben im Jahr auf am Ende rund 55 Milliarden angewachsen. Aber es waren eben 1,5% des Bruttoinlandsprodukts und nicht 2% wie für 2024 versprochen, damals auf dem NATO-Gipfel in Wales. Wir haben im Januar 2018 zähe Verhandlungen mit der SPD führen müssen über die Fortsetzung der Großen Koalition, nachdem Liberale und Grüne ja ausgestiegen waren aus den Verhandlungen mit der CDU. Und ich erinnere mich aus diesen Verhandlungen, dass die SPD kategorisch gesagt hat, nicht mehr als 1,5% bis 2021, also bis zum Ende der dann zu vereinbarenden Legislaturperiode. Und das haben wir dann so akzeptiert, weil wir auch gesagt haben, dann ist es der nächsten Legislaturperiode vorbehalten, bis 2024 dann auch die tatsächlichen 2% zu erreichen und zu erfüllen. Die Entwicklung ist eine andere gewesen. Ich glaube, dass wir mit den 2% nicht hinkommen werden beim Verteidigungsetat. Ich glaube, dass wir Schwerpunkte in diesem Bereich Verteidigung setzen müssen und dass wir am Ende des Tages mindestens 2% im Jahresdurchschnitt, vielleicht sogar deutlich darüber hinaus ausgeben müssen.
Da mag die SPD eine Rolle gespielt haben, Herr Hart, das ist sicher richtig, aber auch CDU-geführte Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte, also hauptsächlich Angela Merkel, haben es nicht geschafft, den Verfall der Bundeswehr durch bessere Ausstattung des Wehretats zu stoppen. Das ist im Wesentlichen ja erst nach dem Kriegsbeginn 2022 gegen die Ukraine passiert. Jetzt haben wir das neue Problem, dass das Sondervermögen aufgezehrt ist. Und da hätten Sie auch als Opposition die Möglichkeit, einem erneuten Sondervermögen für die Bundeswehr zuzustimmen. Wäre das nicht angesichts der Drohungen Putins gegen den Westen eine im besten Sinne staatstragende Haltung, zu sagen, wir stellen uns jetzt der Verantwortung auch als Opposition und kommen der Regierung bei diesem Thema ein Stück weit entgegen?
Also die Diskussion ist ja ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ja die Regierung selbst erstmal diesen Vorschlag machen muss, bevor wir überhaupt dazu uns verhalten können. Wir haben den 100 Milliarden Sondervermögen im Jahr 2022 zugestimmt. Wir haben das Grundgesetz entsprechend geändert. Die Bundesregierung hat sehr lange gebraucht, überhaupt damit zu beginnen, aus diesem Sondervermögen Geld auszugeben. Wir hätten schon viel früher Bestellungen von Munition und auch für Ersatzpanzer, zum Beispiel für den Ersatz der Panzerhaubitze 2000, die wir ja an die Ukraine abgegeben gegeben hatten, daraus zu bestellen. Warum die Bundesregierung so lange gezögert hat, überhaupt dieses Geld anzutasten und anzufangen, damit auszugeben, das weiß ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Geld noch nicht ausgegeben. Wir haben einen Verteidigungsetat insgesamt für diese Bereiche, im Verteidigungshaushalt plus andere Haushalte, die dazugerechnet werden dürfen, der tatsächlich die 2% erfüllen wird, eben weil diese Sondervermögen hinzukommt. Ich möchte mir erlauben, Herr Binnen, an einer Stelle noch mal kurz zu widersprechen. Also es hat ab 2014 dann einen deutlichen Aufwuchs des Verteidigungshaushaltes in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, auf über 50 Milliarden, ausgehend von einer Zahl von Anfang 30 Milliarden. Unter der Verantwortung von Angela Merkel, Ursula von der Leyen und dann anschließend Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin. Vielleicht war das zu wenig, aber dass das nicht eine Trendumkehr gewesen ist, das möchte ich doch bestreiten. Ich bin der Meinung, es war schon eine deutliche Trendumkehr hin zu mehr Verteidigungsausgaben. Wir hätten es vielleicht konsequenter fortsetzen müssen und vor allem muss die Bundesregierung jetzt es konsequenter fortsetzen.
Sollte es aber einen Regierungswechsel nach der nächsten Bundestagswahl geben, das sollte ja das Ziel der Opposition zumindest sein, dann würde dieses Problem aber, und es ist nach wie vor ein Problem, das Sondervermögen ist demnächst aufgezehrt, es ist so gut wie komplett verplant. Das würde aber dann einer CDU-geführten Bundesregierung auf die Füße fallen. Wäre es da nicht besser, auch und besonders angesichts des Problemdrucks, der ja da ist, einem weiteren Sondervermögen jetzt zuzustimmen?
Wie ich bereits erwähnte, liegt ja diese Frage, diese Forderung der Bundesregierung gar nicht auf dem Tisch. Die Oppositionspartei kann sich ja nur verhalten zu Vorlagen der Bundesregierung und dann die Rahmenbedingungen entsprechend würdigen. Ich glaube, dass der Schlüssel zu mehr Verteidigungsausgaben nicht darin liegen kann, dass wir ständig neue Schulden machen, sondern dass wir die deutsche Wirtschaftskraft wieder auf Vordermann bringen. Wir verlieren im Augenblick dadurch, dass das deutsche Wirtschaftswachstum über 1% hinter dem europäischen Durchschnittswachstum hinterherhängt, verlieren wir Jahr für Jahr 20 Milliarden an Einnahmen im Bundeshaushalt, die für Mehrausgaben zur Verfügung stünden. Und da es ja nicht nur im Jahr 20 Milliarden sind, sondern man im Folgejahr das Zurückhängen der deutschen Wirtschaft aus dem Vorjahr mitträgt, wären wir heute an einem Punkt, wo wir 60 bis 80 Milliarden mehr zur Verfügung hätten im Bundeshaushalt, wenn die Wirtschaftsentwicklung nur so verlaufen würde, wie das im Durchschnitt der Europäischen Union der Fall ist und wie das im Übrigen unter Angela Merkels Regierungsverantwortung immer der Fall gewesen ist. Nebenbei gesagt, Olaf Scholz war damals Finanzminister. Also das muss der Schlüssel sein, dass wir wieder an diese Zahlen anknüpfen und dann das Geld auch bereit haben. Und dann bin ich schon der Meinung, dass eine Schwerpunkt- und Prioritätensetzung bei Außen- und Sicherheit liegen muss, also bei Verteidigungsausgaben und auch Stärkung unserer Stabilisierungsmittel und der humanitären Hilfe im Bereich des Auswärtigen Amts und der Entwicklungszusammenarbeit, weil wir damit verhindern, dass das, was die letzten Jahre uns so belastet hat, nämlich dass immer mehr Menschen aus schwierigen Krisensituationen die Flucht antreten und Richtung Deutschland und Europa kommen, weil wir das am besten dadurch verhindern, dass wir zum Frieden in der Welt beitragen und klar machen, dass wir ein unangreifbarer, stabiler Ort sind, wofür wir entsprechend gut verteidigungsmäßig aufgestellt sein müssen. Und ich glaube, das ist ein Schwerpunkt, den auch jeder andere, jeder Gewerkschafter, jeder Arbeitnehmer verstehen und einsehen kann. Wir haben ja mal für Verteidigung fast 4% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr allein in Westdeutschland ausgegeben in Zeiten des Kalten Krieges. Also wir bewegen uns da nicht in irgendwelchen Kategorien, die völlig utopisch oder illusorisch sind.
Nochmal, das Problem haben wir aber hier und jetzt. Wir haben das Problem, Russland glaubwürdig abzuschrecken. Wir haben das Problem, die Ukraine auszustatten. Und da wird die US-Präsidentschaftswahl auch noch reinspielen. Da werden wir gleich zu kommen. Aber nochmal darauf zurückzukommen, können wir darauf warten, bis es irgendwann eine Bundesregierung gibt, die sagt, wir stocken das jetzt aus dem Haushalt einfach mal von 50 auf 80 Milliarden auf? Das wird auch eine CDU-geführte Bundesregierung nicht einfach so machen können.
Also dafür muss man dann die geeigneten Wege finden müssen. Ich glaube, man muss im Bereich der Rüstungsausgaben, also speziell wenn es um die Ausrüstung der Bundeswehr geht, auch darüber nachdenken, ob diese haushalterische Klammerung an die Jährlichkeit des Haushalts richtig ist oder ob man nicht entsprechende Budgets hat, die dann im mehrjährigen Vergleich zwar aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, die aber dem entsprechenden Rhythmus der Beschaffung entsprechen. Wir haben ja in der Vergangenheit manchmal die Situation gehabt, dass wir mehr Geld im Haushalt hatten für Investitionen in Rüstungsgüter, dieses Geld aber nicht ausgeben konnten, weil zum Beispiel das bestellte Rüstungsgut, denken Sie an den A400M-Transportflugzeug oder an den Transporthubschrauber oder an den Panzer Puma, weil diese Geräte nicht rechtzeitig zugegangen sind, haben wir natürlich auch keine Rechnungen bezahlt. Und es wäre ja dann klug gewesen, dieses Geld komplett aus dem Haushalt, in dem es ja bereits vorgesehen war, zu nehmen und in Folgenhaushalte zu verlagern, so nach dem Motto, die Bestellung kommt ja, sie muss dann auch bezahlt werden. Und wenn es 2 Jahre später ist, dann nehmen wir halt in 2 Jahren das Geld, was wir heute dafür reserviert haben. Das ist haushalterisch in Deutschland ziemlich schwierig. Ich glaube, da brauchen wir eine höhere Flexibilität und die eben diesen Beschaffungsrhythmen ein bisschen besser entspricht. Ich glaube, damit könnte man ein Stück weit puffern und am Ende des Tages muss die Bundeswehr sagen, was sie braucht, muss die Politik definieren, was sie will, was sie auch in der NATO bereit ist, an Fähigkeiten anzubieten. Und daraus ergibt sich ein Bedarf. Und wenn dieser Bedarf 10 oder 20 Milliarden höher liegt als der gegenwärtige Haushaltsansatz, dann sage ich, unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen kann das auch aus dem laufenden Haushalt gestemmt werden. Wir haben ja die Steigerung der Verteidigungshaushalte um 5 bis 10 Milliarden Euro im Jahr unter Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen hinbekommen bei Null Neuverschuldung. Wir haben ja die schwarze Null trotzdem gehalten. Warum? Weil wir entsprechend höhere Steuereinnahmen hatten. Ohne Steuererhöhung, sondern einfach, weil die Wirtschaft entsprechend besser lief. Das ist der Kern allen Übels dieser Haushaltsmisere der Bundesregierung, dass sie zu wenig tut, um die Wirtschaft anzukurbeln und die beste Resilienz, die beste Widerstandsfähigkeit gegen Bedrohungen von außen ist, wenn man eine wirtschaftlich starke Nation ist.
Jetzt kann die schnelle Herstellung der äußeren Sicherheit wieder ja nicht von deutscher Haushaltspolitik und deutschen Haushalts, sag ich mal, Erwägungen abhängig sein. Wäre es vielleicht besser, Verteidigungspolitik grundsätzlich in 10-Jahres-Zeiträumen zu planen und zu finanzieren, so wie die USA das zum Beispiel machen?
Das ist jetzt eine Frage, zu der auch die Haushaltspolitiker und auch die Haushaltsrechtler mal ihre Meinung abgeben müssen. Aber ich habe es ja eben gerade schon ausgeführt. Ich bin der Meinung, wir sollten gerade bei Rüstungsinvestitionen, die über viele Jahre laufen und wo man möglicherweise zu einem Startzeitpunkt auch noch nicht 100% absehen kann, wird das nun in 7 Jahren bezahlt werden müssen oder in 8 Jahren oder in 10 Jahren bezahlt werden müssen, dass man da stärker projektbezogene Budgets hat und das mindestens durch die Möglichkeit großzügiger Übertragungen in zukünftige Haushalte entsprechend finanziert. Das ist, glaube ich, auch im Blick auf die Transparenz besser. Ich habe immer den Eindruck gehabt, in früheren Jahren und Jahrzehnten, dass sowohl die Rüstungsindustrie als auch die Politik gar kein so großes Problem damit hatte, wenn sich ein Rüstungsprojekt verzögert hat. Weil mit der Verzögerung ging gleichzeitig einher, dass die entsprechende Bezahlung halt noch nicht fällig war. Wenn die Dinge dann im Zeitverlauf einfach teurer geworden sind, weil neue Anforderungen an dass neue Rüstungsgut gestellt wurden, die zusätzlich erfüllt werden mussten, dann hat man das häufig dadurch gelöst, dass man auf der Zeitschiene dann eben dieses Geld aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung gestellt hat. Und am Ende des Tages hat man das Rüstungsgut später bekommen und es war unter dem Strich viel teurer, als es ursprünglich geplant war. Ich glaube, dass man diese ungünstige Kette auch durchbrechen könnte, wenn man tatsächlich sagen würde, da gibt es ein Budget für ein bestimmtes Rüstungsgut und dafür wird das Geld beiseite gelegt, im nicht buchstäblichen, sondern im bildlichen Sinne. Und es wird dann bezahlt, wenn es soweit ist und wenn es auch 100% funktioniert und abgenommen wird. Und ob das jetzt in 6, 7 oder 8 Jahren ist, das ist von verteidigungspolitischer Bedeutung, aber haushaltsrechtlich spielt es dann keine Rolle. Einen solchen Mechanismus, finde ich, sollte man schon in Erwägung ziehen.
Kommen wir zurück zu den USA, zum transatlantischen Verhältnis. Wir konnten diese Woche ja den Parteitag der Republikaner verfolgen. Mit welchen Gefühlen haben Sie dem zugeschaut?
Zunächst einmal war ich natürlich entsetzt von diesem Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Das ist ja glücklicherweise schiefgegangen, dieses Attentat. Aber jeder kann sich vorstellen, es hätte selbstverständlich auch mit dem Tod von Donald Trump enden können. Und das ist für eine Demokratie, wäre ein schwerer Schlag, wenn ein Kandidat in einem demokratischen Wettbewerb auf diese Weise ausscheidet. Und ich wüsste nicht, was in Amerika im Augenblick an Stimmung los wäre, wenn tatsächlich Donald Trump nicht in der Lage wäre, diese Kandidatur weiter zu betreiben. Also insofern war es schon auch sehr gut und ich habe mich auch darüber gefreut, dass Donald Trump nicht schwer verletzt wurde dabei und dass er das so weggesteckt hat. Zum anderen haben wir allerdings eine Convention, also einen Parteitag der Republikaner erlebt in der letzten Woche, bei der von einer entsprechenden, vielleicht durch dieses Ereignis auch gewachsenen Milde und Souveränität im Umgang mit dem politischen Gegner bei Donald Trump wenig zu spüren war. Er hat ja angekündigt, er hätte seine geschriebene Rede, die wäre sehr scharf, die hätte er weggeworfen. Er würde jetzt eine andere Rede auf dem Parteitag halten. Er hat auch so angefangen, dann hat er das Manuskript verlassen und dann war es ganz der Alte. Und ich füge hinzu, die Entscheidung, Vance zum Vizepräsidentenkandidaten zu machen, mit dessen politischen Positionen und Ansichten, insbesondere mit dessen Schärfe gegen Einwanderer und gegen Ausländer, ist klar, wenn Donald Trump Präsident wird, wird es eine langjährige Entwicklung der Republikanischen Partei hin zu mehr Radikalität geben. Vance ist ja dann im Prinzip der Repräsentant der zukünftigen Generation dieser Republikanischen Partei. Das sind nicht die Republikaner, die transatlantisch denken. Das sind nicht die Republikaner, die für offenen Welthandel sind. Nicht die Republikaner, wie wir sie mit Ronald Reagan, mit den Bushs erlebt haben, sondern das sind ganz andere Republikaner. Und damit fällt für uns Europäer ein wichtiger, verlässlicher Partner möglicherweise auf lange Zeit aus. Aber wie die Entwicklung der nächsten Monate bis hin zum Wahltag sein wird, kann man, wie ich finde, auch nicht voraussagen. Da ist noch vieles möglich.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Spahn, der auch zu dem Parteitag der Republikaner gereist ist, hat die Unterschiede zwischen einem möglichen nächsten Präsidenten Trump und den Deutschen, auch den Europäern, als eine Frage des Stils bezeichnet. Würden Sie sich dieser Wertung anschließen?
Ich gebe ihm insofern recht, Jens Spahn, dass ich schon der Meinung bin, dass das, was wir an Kritik an der europäischen Haltung, zum Beispiel gegenüber China, zum Beispiel zum Thema Verteidigungsausgaben angeht, dass wir bei dieser Kritik zwischen dem, was wir von Demokraten hören und dem, was wir von Republikanern hören, nicht nur von den Spitzenleuten, sondern auch von den Vertretern im Kongress, häufig eben doch die freundlichen Töne von den Demokraten hören, aber inhaltlich im Grunde die gleichen Botschaften uns übermitteln werden. Ihr müsst mehr tun, ihr müsst uns helfen, dass Amerika, die amerikanischen Bürger nicht den Eindruck haben, dass die gesamte Welt auf ihren Kosten und auf ihren Schultern sich einen schlanken Fuß macht. Und insofern muss unsere Politik sich schon ändern.
Also keine Frage des Stils, sondern doch der Inhalte. Das ist doch eine völlig schiefe Wertung von Jens Spahn eingebracht worden, offensichtlich.
Ja, Jens Spahn hat ja gesagt, es ist so, dass wir das von den Demokraten freundlicher hören, als wir es von den Republikanern hören, aber dass letztlich die Botschaft, die dahinter steht, doch die gleiche ist, nämlich, dass wir mehr tun müssen und dass wir deswegen uns darauf einstellen müssen, auch wenn Biden Präsident wird und auch entsprechend, wenn die Mehrheitsverhältnisse im Kongress so bleiben, wie sie sind, müssen wir mehr tun und mehr liefern. Und ich finde, die Botschaft ist richtig. Also ich glaube, dass Jens Spahn richtig liegt mit seiner Analyse, dass am Ende das, was wir gegenüber einer demokratischen Mehrheit in Amerika als Europäer stärker liefern müssen, sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was die Republikaner von uns fordern. Aber ich glaube, dass es trotzdem erhebliche Unterschiede gibt, was die Sicht auf die Welt angeht zwischen Republikanern und Demokraten. Der amerikanische Präsident Trump hat sich damals in seiner Amtszeit sehr darauf gestützt, dass Menschen, die letztlich an außenpolitischen Fragen überhaupt nicht interessiert waren und auch kein Verständnis hatten für die Rolle Amerikas in der Welt, letztlich die Politik des Landes bestimmt haben. Ich glaube, dass unter einer demokratischen politischen Führung des Landes im Kongress oder im Weißen Haus es dabei bleibt, dass die Amerikaner diese wichtige und stabilisierende Rolle Amerikas in der Welt sehen und dass sie das auch erhalten wollen. Also konkret, dass man nicht die Führungsrolle in der NATO einfach deswegen aufgibt, weil man den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern Steuerausgaben ersparen will, sondern dass man das als politischen Wert an sich sieht, dass Amerika diese starke Rolle, diese dominierende Rolle in der Weltsicherheitspolitik durch die Rolle in der NATO hat. Insofern, glaube ich, würde es auch in der Außen- und Sicherheitspolitik inhaltliche Unterschiede geben. Wir haben von Donald Trump in der Zeit, in der er Präsident war, ja erlebt, dass er plötzlich mit sehr disruptiven Vorschlägen auf den Markt ging. Also ich ziehe jetzt Truppen aus Deutschland ab. Da haben die Streitkräfte, die Amerikanischen im Übrigen, nur mit dem Kopf geschüttelt, weil das ja ein Prozess ist, der geplant, der strukturiert sein muss.
Vielen Dank, Herr Hart. Das war das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast war Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.